I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Also mancher Knilch, ein riesengroßer Klecker, ein reiner Wecker.
Das war die unheilbringende Version von Rolf Zukowskis Weihnachtsklassiker in der Weihnachtsbäckerei. Hast vielleicht gehört, dass ich da noch ein bisschen Moll mit einfließen lassen habe. Ja. Es war nicht die Dur-Version, es war mollig. Schön mollig war es.
Ja? Also ich möchte noch mal warnen, wer irgendeiner von euch Knilchen macht eine riesengroße Kleckerei dieses Jahr, dann gibt's aber richtig Ärger.
Junge, dann komme ich aber vorbei, ja. Und dann gibt's aber wirklich was in der Weihnachtsbäckerei. Da kannst du mal mit rechnen. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu 42. Der einzige Podcast auf der ganzen Welt mit der Quersumme 6, habe ich festgestellt.
Außer
wirklich.
6, der Podcast.
Ja, vielleicht ist das der Nachfolger. Ne? Man muss ja auch immer noch mal ein Sequel schaffen, falls wir hier irgendwie an unsere Grenzen stoßen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt und schön, dass du da bist, Timon.
Ja, guten Tag. Ich wollte noch sagen, wenn es eine Kleckerei gibt, dann werden die Podcast-Folgen ab jetzt als Strafe nicht mehr regelmäßig kommen. Einfach um davon abzulenken, dass wir das sowieso jetzt im Moment nicht so hinbekommen haben.
Wir kriegen das hin. Aber halt nur noch eine Woche länger. Es ist ja schon eine Regelmäßigkeit da, aber wir brauchen halt 3 Wochen statt 2.
Eigentlich traurig, ja. Aber wir haben wieder wunderschöne Filme im Gepäck und noch ein paar andere Sachen zum Schnacken. Und du hast schon gesagt, du hast was hier vorbereitet, was ich nicht weiß. Und ich lasse mich einfach mal überraschen.
Was heißt vorbereitet? Also du hast gerade zu Recht vor der Aufnahme sehr verwirrt auf die aktuelle IMDb-Charts-Liste geguckt und gefragt, welche Filme haben wir jetzt hier eigentlich? Und so saß ich da nämlich gestern auch, weil ich habe vor ungefähr 4 Tagen habe ich mal drauf geguckt und gesagt, ach guck mal, in der nächsten Folge, die Filme, die kennst du alle, ne? Ja. Ist ja gar kein Problem, gehst doch rein. Gestern Abend gucke ich noch mal und sehe, irgendwas stimmt da nicht. Denn natürlich ist die Liste in Bewegung. Wir sind ja hier gerade, ne? Wir gucken ja gerade auf die aktuellste Liste. Und tatsächlich ist Parasite aus der letzten Folge von Platz 29 auf Platz 30 gerutscht. Ach. Und der Platz, der auf Platz 30 war, ist quasi ein hochgerutscht. Yes. Also da hat jemand, da ist jemand so, weißt du, so, so ein Platz nach oben gerutscht. Aber die werden weil wahrscheinlich mehr Bewertungen da sind. Man kann das ja mal vergleichen. Ich nenne jetzt noch nicht den Titel, aber das sind 8,6 Sterne bei 1,4 Millionen. Und das sind 8,6 Sterne bei 511.000. Okay, ich verstehe die Wertung überhaupt gar nicht. Keine Ahnung.
Ja, vielleicht aufs Komma gerechnet irgendwie, so minimal.
Ja, vielleicht 1,4 Millionen und 511.000 sind, da brauchst du nicht ans Komma denken.
Nein, aber du hast ja die, also ich glaube, die rechnen immer den durchschnittlichen Wert wirklich aus. Also ab 10.000 Bewertungen oder so ist es dann egal, ob du jetzt 10 Millionen hast oder 1 Million. Solange die Leute prozentual gesehen mehr Sterne gegeben haben, bist du weiter oben. Und wahrscheinlich hat der eine Film 8,64 und der andere 8,66.
Ja, ich, ganz ehrlich, keine Ahnung, Mann. Ich habe wirklich keine Ahnung. Aber was mir aufgefallen ist, weil ich höre ja uns immer auch selber noch mal ganz gerne zu, um zu gucken, wie haben wir so performt, ne? Was hast du wieder für einen Blödsinn erzählt und so, damit ich das noch mal weiß.
Klar.
Und eine Sache ist mir aufgefallen, die wir gar nicht beachten tatsächlich, in den letzten 10 Folgen oder so nicht. Und zwar Neueinsteiger. Leute, die jetzt gerade zum ersten Mal zuhören, die wissen überhaupt nicht, was wir hier gerade machen, was für eine Liste reden die, ne? Das ist ja total, wir gehen immer so davon aus, dass die Leute das alles so komplett durchhören oder so, aber das möchte ich einmal noch mal ganz kurz erklären. Und zwar sieht das Ganze nämlich so aus: Es gibt ein Online-Bewertungsportal, das heißt IMDb ist so, ja, mit das bekannteste neben Rotten Tomatoes, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und da kann man quasi, da können Kritiker und User weltweit Filme bewerten. Ne? So, wir haben uns die Liste jetzt ausgesucht und arbeiten die quasi von oben nach unten durch. Wir haben damals bei Platz 1 angefangen und sind jetzt bei Platz 30 angekommen, bis 32 in dieser Folge. Und Ja, da könnt ihr dann theoretisch auch immer gucken, was da abgeht. Natürlich sind es nicht die besten Filme aller Zeiten. Wir verkaufen das immer so ein bisschen, ne? Die besten Filme überhaupt, weil am besten wir werden bei IMDb. Aber es gibt ganz viele verschiedene Portale im Internet. Und da haben wir auch immer noch eine Liste nebenbei, die wir uns auch noch mal angucken und vergleichen, wo ein Reddit-User tatsächlich hingegangen ist und alle Internetportale, also alle relevanten Internetportale, da zusammengefasst hat mit den Stimmen und hat da noch mal eine neue Liste gemacht. Und das ist quasi momentan Inhalt unseres Podcasts, weil normalerweise war ja ursprünglich der Plan, Timon, möchtest du übernehmen oder ich will jetzt hier nicht einen Monolog halten.
Ja, eigentlich, also diese Reddit-Liste mit allen war eigentlich mal unsere Idee für dieses Format und dann haben wir es abgewandelt auf IMDb. Genau, eigentlich haben wir das Ganze ja live gemacht, aber dank Corona ist das ein bisschen schwieriger und deshalb arbeiten wir uns immer hier dran so ein bisschen ab und gucken, was die Filmgeschichte so hergibt und was wir nebenbei noch geguckt haben an wunderbaren Filmen oder großer Scheiße. Stichwort genau. Deutsche Romcoms, aber genau. Ich glaube, es war auch clever, dass wir bei 1 angefangen haben und nicht unten und uns nach 1 hocharbeiten, weil ich glaube, das wäre richtig grausam gewesen.
Ja, wir können halt irgendwann, wenn wir sehen, oh, jetzt so langsam wird's ganz schön kacke, können wir ja aufhören. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt scroll mal ganz nach unten, 250.
Ja, selbst da ist noch geil.
Selbst da sind noch einige Filme bei, die man mal gesehen haben sollte. Auch wenn ich da jetzt ehrlich gesagt nicht, so, da muss ich schon ein bisschen hochscrollen. Da, Monster AG. Das nehme ich noch mit.
Wo? Naja. Wo ist Monster AG?
Bei 234. Ich spoiler mal ein bisschen, Freunde. Ich glaube schon nicht, dass wir da in naher Zukunft. Also das ist schon. Aber hör mal, Monster AG ist immer noch auf der Liste. Da muss man mit acht Sternen ist schon. Bei Platz 234 mit 8 Sternen, da musst du wirklich in das Komma gehen. Da hast du recht.
Leute.
Also da muss man wirklich 8,056783789443. Ja.
Falls ihr also Monster AG hören wollt, schaltet gerne in ja so ungefähr 120 Folgen ein und dann sind wir auch schon da.
Ja, dann könnt ihr euch anhören, was wir von Monster AG halten, weil ich werde da partout nicht drüber reden. Ich vermeide das jetzt einfach. ihr werdet niemals durchschauen, ob ich den gut oder schlecht finde. Vielleicht finde ich auch richtig kacke und freue mich deswegen drüber zu reden. Wer weiß, Leute. Kann ja sein. Naja, wie auch immer. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, würde ich mal sagen, Timon, was hast du denn in den letzten 3 Wochen so geschaut?
Ja, ich muss sagen, ich habe gar nicht so viel geguckt. Außer unsere Filme natürlich. Ich habe sehr viel Serie geguckt, vor allen Dingen Modern Family, weil ich irgendwie gemerkt habe, so, ich brauche gerade mal was Lustiges. Und das ist eine Serie, die man sehr schön gucken kann für so 1-2 Folgen. Und ich glaube, alle Leute kennen das, wenn man gerade so in einer Stimmung für ein gewisses Gefühl ist. Und das war halt in dem Moment so. Ansonsten habe ich geguckt, was ich auch lange mal vorhatte. Ich hatte nämlich irgendwann mal gesehen, was die erfolgreichsten deutschen Filme sind. Ich glaube, es ist Schules Manitou immer noch. Und dann habe ich mal geguckt, was die erfolgreichsten französischen Filme sind, weil ich endlich mal wieder Ziemlich beste Freunde gesehen habe. Der war auf Platz 2. Und auf Platz 1 ist Willkommen bei den Stieß. Und dann dachte ich mir, wenn der so gut ist in Frankreich, dann gucke ich mir den einfach mal an. Auf Deutsch natürlich, weil ich kann kein Französisch. Und ich muss sagen, ich hatte nämlich den zweiten irgendwie mal so random gesehen. Der lief irgendwann mal auf Sky.
What?
Ja, okay. Völlig out of context, fand den aber auch lustig. Und ich muss sagen, ich mag französische Komödien. Ich finde, die haben so einen schönen Schlag Humor, den ich gerne in Deutschland hätte. Weil die sind irgendwie so ohne blöd zu sein, sind die irgendwie auf eine ganz liebe Art lustig.
Das ist genau der Punkt. Ich liebe das auch, ne? Also ich habe auch schon sehr viele französische Komödien hinter mir. Viele sind auch wieder in Vergessenheit geraten, muss man ganz ehrlich sagen, weil es halt manchmal auch einfach nur so Feel-Good-Filme sind, wo du einfach, die fahren in Urlaub und haben dann einfach Spaß und dann denkst du am Ende, ja gut, war eine schöne Zeit, aber ist jetzt nichts, was dir in Erinnerung bleibt. Und Willkommen bei den Stieß ist definitiv einer der besseren, wo du wirklich auch noch sich sowas gefestigt hat im Kopf. Und das finde ich halt gerade so schön. Ich meine, wir sind so nah. Du musst dir jetzt mal überlegen. Frankreich ist Nachbarland von Deutschland, ja, und die haben einen ganz anderen Humor als wir. Und wenn du dann jetzt noch mal weiter denkst, so englische Filme sind noch mal anders. Also, das ist eigentlich jetzt nicht weit weg voneinander, aber man hat so viel, so verschiedene Kulturen und Humorebenen, dass du halt so viele verschiedene Filmarten in Europa hast. Und das finde ich auch schön.
Ich muss auch echt sagen, also Stieß, für die das nicht kennen, das sind also es geht darum, dass ein Postbeamter verlegt werden soll. Er möchte eigentlich irgendwie an die Côte d'Azur und wird dann aber in den hohen Norden verlegt nach Frankreich. Und die Leute aus seiner Gegend haben sehr große Vorurteile gegenüber den Leuten aus dem Norden, dass die alle wie die Wilden da leben und da ist kalt und die saufen den ganzen Tag nur und so. Und dann kommt er da hin und es ist eigentlich ganz schön. Und die Leute da haben die Angewohnheit, Sti zu reden. Und das ist eine ganz komische Sprechweise. Die sagen irgendwie statt dem S ein Sch und andersrum und so, haben so ein anderes Vokabular.
Finde ich übrigens sehr schön in der deutschen Synchro auch gelöst.
Genau, das wollte ich nämlich sagen. Und das ist ja was eigentlich richtig schwer zu übersetzen ist, wo du dir denkst, das müsste eigentlich nur in der Landessprache funktionieren. Aber es ist richtig, richtig gut umgesetzt, dass es halt funktioniert auch vom Humor. Und ich glaube auch, weil die Hauptperson von Christoph Maria Herbst gesprochen wird, der kann das halt auch. Von daher auf jeden Fall, fand ich auf jeden Fall sehr lustig. Und also kein Vergleich zu allen deutschen Komödien, die ich im letzten Jahr gesehen habe.
Übrigens, als wenn du oder andere auch noch Bock haben auf einen fast genauso den gleichen Film mit englischem Humor, dann empfehle ich Hot Fuzz von Edgar Wright. Das ist quasi fast genau dieselbe Geschichte, nur mit einem Polizisten, der auf dem Dorf quasi, Hot Fuzz sollte eigentlich im Begriff sein. Großartiger Film, im Prinzip dasselbe, aber ein ganz anderer Humor, eine ganz andere Herangehensweise und auch ein anderes Genre. Am Ende ist es nämlich ein ziemlich spannender
Mit Simon Peck
Comedy-Thriller, sag ich mal. Und Edgar Wright sowieso, pure Liebe, ne?
Also, ist kann das man der mit Simon Peck?
Ja, genau, aus der Cornetto-Trilogie.
Ich hatte nämlich erst Hot Fast verstanden und bin bei ganz komischen Bildern rausgekommen bei Google.
Ach Gottes Willen, nee, Hot Fast mit Doppel-Z, ne? Hot Futz, so heißt er. Aber das ist eigentlich auch, also ich glaube, Willkommen bei den Schließen Hot Fast sollte bei unseren Hörern eigentlich schon irgendwie angekommen sein, aber man kann ihn ja nochmal lobend erwähnen, weil zwei großartige Filme sind. Ja,
und eine Sache, die ich noch angefangen habe, weil ich gesagt habe, ich habe ein bisschen mehr Serien geguckt, ich habe random einfach mit Vikings angefangen und fand's bisher, ich habe glaube 4 Folgen geguckt, fand's eigentlich echt cool. Also ich werde es auf jeden Fall weiter gucken. Der Vergleich zu Game of Thrones.
Laufenden.
Ja, der Vergleich zu Game of Thrones ist irgendwie immer da bei mir bei Serien, aber gerade in so einer Welt, also wo es so ein bisschen mittelalterlicher ist. Aber bisher finde ich es sehr cool. Und was ich auch noch empfehlen kann, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, da habe ich jetzt die ersten 3 Folgen geguckt, ist eine Kurzserie. Sehr zu empfehlen, A Young Doctor's Notebook, wo ein junger, ambitionierter russischer Arzt in das niederste Kaff mitten im Schnee verlegt wird und da irgendwie.
Das ist genau schon wieder so ein Film.
Ist eine Serie, aber.
Oder eine Serie, ja.
Genau, gespielt der Arzt von Daniel Radcliffe und der spielt das sehr, sehr schön und kann ich auch sehr empfehlen, auf jeden Fall.
Wie heißt das?
A Young Doctor's Notebook. Also, er hat dann immer so Callbacks als das ältere Ich. Callbacks zu dem, wo er jung war, und Daniel Radcliffe spielt halt den jungen Arzt. Worum es halt vor allen Dingen geht.
Ach, ist auch schon ein bisschen was älter, scheinbar. 2012. Ah, gut.
Ach, krass. So das alt schon.
Klingt interessant. Ja, ich wundere mich nämlich gerade, weil ich habe nämlich nichts mitgekriegt, hat da was Neues von Daniel Radcliffe nach dem ganz Akimbo-Film da rauskam.
Ja, ich glaube, das hat irgendwie zweimal 4 Folgen, also 2 Staffeln oder so.
Okay.
Also eine Miniserie, aber. Ja, aber muss man sich, glaube ich, kaufen. Also gibt's irgendwie nirgendwo zu streamen.
Ja. Nee, schön. Ja, ich habe auch, eine Sache wollte ich auf jeden Fall mal fragend erwähnen, weil mir das aufgefallen ist und mich das ein bisschen ärgert, muss ich sagen.
Ja.
Warum findest du weder auf Netflix noch auf Prime Weihnachtsklassiker?
Als Kategorie?
So ganz stumpf. Du, nein, Filme. Die haben sämtliche Weihnachtsklassiker verbannt. Alle weg. Alle weg. Du findest nur noch diese Neuproduktion von Netflix oder von Amazon. Also den einzigen, deswegen einer, bin nämlich langsam in Weihnachtsstimmung. Ich kriege langsam Bock auf Weihnachten und dann liege ich manchmal eingemuckelt auf der Couch, ne, in meiner Decke mit ein paar Plätzchen und einer Kerze vor mir und dann denke ich mir, komm, jetzt gönnst du den Weihnachtsfilm. Und ich bin dann halt immer gerne jemand, der immer dieselben Filme guckt, ne. Und zum Beispiel, ich wollte mal wieder den mit Arnold Schwarzenegger sehen, da hier, wo der nach dem Spielzeug sucht.
Ja, ja.
Komm ich gerade nicht auf den Titel. Den wollte ich mal wieder gucken. Oder halt die Klassiker, ne, Chevy Chase oder die Tim Allen-Filme. Halt. Das sind wirklich tolle Filme. Alle weg. Den einzigen Film, der ein bisschen was älter ist, den ich als Weihnachtsfilm gefunden habe, war Buddy der Weihnachtself. Den habe ich lange vor mir hergeschoben, weil ich mir dachte, so, den musst du jetzt nicht sehen. Ich habe mir den einfach angeguckt, weil der, wie gesagt, war das Einzige, was halbwegs nach was aussah, was nicht nach Romantik gestunken hat. Weil du findest ja nur noch so eine, ja, Prinzessinnen, ja, das ist pro für Jesse, die liebt solche Filme, aber ich kann mir damit nichts anfangen, diese Romantik-Weihnachtsfilme irgendwie, ich weiß nicht, ich brauche da schon irgendwie so die Stimmung, so dieses Familiengefühl und nicht dieses Romantikgefühl, weil das verbinde ich nie mit Weihnachten am Ende und das verstehe ich einfach nicht.
Ja, das
damit,
stimmt.
Also damit könnten die doch mit Sicherheit noch ein paar Abos da dazu holen oder zumindestens irgendwie bei Prime nochmal die Netflix-Leute anlocken oder so.
Ja, ja, auch wenn ich diese ganzen Eigenproduktionen sehe, wo es halt schon auf dem Cover so aussieht, als würde es nur um Liebe gehen, finde ich immer ganz schwierig. Aber da möchte ich noch mal meine Empfehlung vom letzten Jahr aussprechen. Falls ihr ihn noch nicht gesehen habt, zu der Weihnachtszeit, Klaus war auch als bester Animationsfilm bei den Oscars nominiert und der lohnt sich auch.
Den muss ich auch noch gucken. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt.
Ja.
Aber das dazu. Ansonsten habe ich mir halt endlich mal Borat angeguckt, dann habe ich in der Watchparty geguckt. Fand ich mega, muss ich sagen. Ich fand den besser als den ersten Teil, ganz ehrlich. Ich fand den viel besser als den ersten Teil. Ich habe so viel gelacht und es war so unangenehm teilweise. Also, der hat irgendwie genau meinen Humor getroffen und ich weiß es nicht. Ich habe was ganz anderes erwartet, wie du auch sagtest, aber wirklich, wirklich, wirklich cool. Dann habe ich noch einen Film geguckt.
Du musst aber auch sagen, diese Szene, wo er mit seiner Tochter bei diesem Empfang ist und tanzt. Das war für mich die absolut unangenehmste Szene.
Da bin ich auch wirklich kurz davor gewesen, weil du wusstest, was passiert die ganze Zeit. Du hast es kommen sehen und ich wie gesagt, die Leute haben im Stream ja auch meine Reaktion darauf gesehen. Es war unangenehm. Sehr unangenehm.
Was ich auch immer noch nicht verstanden habe, war dieser Typ kurz davor, wo Borat ihn fragt, wie viel er für seine Tochter bezahlen würde. Und der halt so ganz casual eine Zahl auch nennt. Während seine also Tochter
$500. Oh, dankeschön.
Und seine Tochter guckt ihn nur so an und irgendwas meinte sie ja noch mit so, das muss jetzt aber nicht sein oder was.
Das ist, also, wie gesagt, wir haben auch viel im Stream, also ich konnte ja immer interagieren mit meinen Zuschauern. Das ist eine schöne Sache bei Watch Party. Und da haben wir immer spekuliert, bin ich immer noch so, was davon ist jetzt echt und was nicht so, ne? Manche Dinge, Leute sind ja eingeweiht, aber viel davon wirkte wirklich so, als wäre es halt echt.
Ja, war es ja auch.
Ich meine, so eine Sachen wie auf dieser Republikaner-Veranstaltung da, wo er dann da als Trump verkleidet mit seiner Tochter auf der Schulter überm Arm da zu dem Typen hin ist, oder dieses Interview, wo er seine Tochter da verkaufen wollte, das ist ja scheinbar echt gewesen, alle. Der hat ja da Klagen ohne Ende gekriegt, aber
ja, auch
alle
anderen, ich weiß es halt nicht. Bei diesen Typen war er auch, glaube ich, irgendwie 3 Tage nur in Charakter da in deren komischen Hütten.
Ja, da genau, das hattest du erzählt und ich sehe das und ich irgendwie, ich kann mir das echt nicht vorstellen, aber wenn das wirklich so war, dann das war schon nicht.
Und ich weiß nicht,
wir werden es wahrscheinlich eh nie rausfinden irgendwie.
Kurzer Einschub da noch. Ich weiß nicht, ob du das Behind-the-Scenes-Material gesehen hast dazu. Das ging so ein bisschen rum. Der hatte ja auch diesen Auftritt bei dieser Demo, wo er dieses Lied gesungen hat.
Ja.
Und da gab es Behind-the-Scenes-Material, was veröffentlicht wurde. Und irgendwann haben die halt gemerkt, dass er das halt, oder dass die verarscht werden. Und er ist halt schnell von der Bühne und hat sich in einen Krankenwagen geflüchtet, den die halt vorher präpariert hatten. Das war kein echter Krankenwagen, die haben den halt genutzt als Tarnung. Und diese Leute haben halt versucht, in diesen Wagen zu kommen und versucht, den zu blockieren, dass er halt nicht wegfahren kann. Und er saß da halt geduckt, damit die ihn nicht sehen durch die Scheiben, und hat sich gegen diese Krankenwagentür an der Seite gestemmt, also nicht hinten die große, sondern an der Seite, damit die diese Tür nicht aufreißen, damit die da nicht reinstürmen. Und das war wirklich richtig surreal. Und er meinte so, ja, fahr jetzt. Und wenn du an dem Punkt angelangt bist, dann machst du entweder was ganz falsch oder was ganz richtig.
Alter Falter. Ja, aber da muss ich aber ganz ehrlich mal sagen, da finde ich schade, dass das nicht zu sehen ist im Film.
Ja.
Also ist halt, du, pass auf, du hast halt immer das Gefühl, du wirst da gerade verarscht, also als Zuschauer.
Ja,
weil du einfach nicht, ich kann einfach als Zuschauer nicht fassen, dass es wirklich so ist. Aber wenn man mal genauer drüber nachdenkt, kann es genau so gewesen sein. Das ist jetzt nichts Unmögliches. Die Leute sind heutzutage alle so geisteskrank. Dementsprechend, also ich würde ganz ehrlich, würde ich sehr gerne mal einfach so ein Netflix-Special von Sacha Baron Cohen hören oder sehen, wo die über ihre Dreharbeiten sprechen.
Ja.
Ne, wo der ausgiebig da mal drüber berichtet, weil du siehst ja nur die Filme, der versteckt sich hinter seiner Rolle und dann war das schon wieder. Ne? Na, wie du schon sagtest, ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Aber einfach mal so ein bisschen so Talkshow-mäßig ein bisschen über die ganzen Geschichten reden. So wie zum Beispiel, wie heißt das? Mit der Mondmann, kennst du den Film mit Jim Carrey? Dann gibt's noch eine Doku dazu, die heißt Jim und Andy auf Netflix.
Ja, die Doku habe ich auch gesehen, über Andy Kaufmann, ne?
Genau. Das war halt, Jim Carrey hat halt Andy Kaufman biopikiert, hat halt einen Film über den gedreht, Ende der 90er. Ein großartiger Film, der Mondmann, müsst ihr euch auf jeden Fall mal reinziehen. Und der hat sich so krass in dieser Rolle verloren, dass er halt eins mit dieser Person geworden ist. Der ist halt wahnsinnig geworden irgendwie am Set und hat halt durchgehend diese Figur gespielt. Und genau so ein Special hätte ich gerne auch nochmal von Sacha Baron Cohen, der da ein bisschen über seine Zeit damals redet, heute redet. Das, Alter, der hat locker so viel zu erzählen, der Kerl. Wenn das wirklich alles passiert sein sollte, ne?
Ich glaube auch, dass die Behind-the-Scenes-Materialien als eigenen Film noch mal rausbringen könnten, so als Stunden-Special, wenn ja. die so viel haben. Und das wird noch mal genauso erfolgreich werden. Weil ich glaube, das ist noch mal bizarrer irgendwie.
Ich denke auch. Ich weiß nicht, ob es dann wieder ein bisschen Magie rausnimmt. Ne? Ich weiß nicht, das wird ja einen Hintergrund haben, warum sie das nicht veröffentlichen. Entweder, weil es
ja, aber es ist
auch egal. Wir können jetzt hier viel spekulieren, ne? Ist halt einfach so.
Ja, aber sehr vieles ist halt echt einfach. Und davon lebt das ja auch.
Genau. Ja, ansonsten habe ich halt nichts Besonderes gesehen eigentlich. Ich habe mal mit ein paar Serien angefangen. Eine Sache wollte ich noch erwähnen. Da mache ich auch mal ganz schnell und fix. Scheiß auf die Serien, die ich da jetzt geguckt habe. Es geht mir darum, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich mitgekriegt und wahrscheinlich hast du es verdrängt. Aber ich bin ja ein riesen SpongeBob-Fan. Ein bekennender, riesengroßer SpongeBob-Fan, ja. Ich liebe die Scheiße immer noch, ich bin damit aufgewachsen, ich gucke das auch regelmäßig immer noch, einfach weil es halt immer noch fantastisch teilweise ist. Und die haben jetzt bei Netflix tatsächlich, oder Netflix hat das, glaube ich, aufgekauft, weil es erst in die Kinos kommen sollte und Netflix hat den Film quasi für sich aufgekauft und da ist jetzt auch gerade eine neue SpongeBob-Serie in Planung auf Netflix und so, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der neue SpongeBob-Film ist wirklich, wirklich toll.
Echt? Ich hatte nämlich die Werbung gesehen und es sah halt anders aus.
Scheiß auf den Trailer, das dachte ich nämlich auch. Weil der letzte SpongeBob-Film, also Teil 1 ist natürlich ein Klassiker. Da war ich damals im Kino, hab geheult vor Lachen. Den liebe ich auch bis heute noch. Teil 2 war halt kacke. Der war halt pur Scheiße, der Film. Deswegen habe ich eigentlich auch nicht viel Hoffnung drin gehabt, dass wir den neuen jetzt in einer guten Qualität haben. Aber, Alter, dieser Animationsstil, wo du so ein bisschen noch so einen realistischen Faktor, so diese Oberflächen der Charaktere, ne, Sandy mit ihren, das Eichhörnchen mit dem Fell, das ist so krass durchgezeichnet. Der Humor ist richtig witzig. Also klar hast du halt hier und da mal so einen Gag für Kids, ne, wo einer was auf den Kopf kriegt oder so cartoonmäßig, klar, gibt es das auch. Aber was mir am meisten gefallen hat, ist, dass du endlich mal eine Vorgeschichte von den ganzen Charakteren hast. Okay. Es werden nämlich teilweise erklärt, wie die sich kennengelernt haben untereinander. Und dann hast du dann so ein Kinder-SpongeBob, eine Kinder-Sandy, ein Kinder-Thaddäus, so, die alle in klein und so. Großartig. Und ich bin wirklich ein bisschen gerührt gewesen am Ende, muss ich sagen. Deswegen für die SpongeBob-Fans da draußen, traut euch. Wirklich, gut traut euch. Mir hat der richtig gut gefallen.
Wie heißt der? Eine schwammtastische Rettung, sehe ich das richtig?
Ja, okay. Ja, warte, ich weiß nicht, auf Englisch hat er wahrscheinlich wieder einen besseren Namen. Oder hier ist er.
Aber das ist gut zu wissen, weil ich hatte echt Angst, dass er halt wieder scheiße geworden ist und einfach nur Franchise, irgendein billiger Animationsstil und gib ihm, aber ja. Gut zu wissen.
Es ist halt so, du musst dich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, weil es halt nicht die normale SpongeBob-Optik ist, ne, wie du sie kennst aus der Serie, weil es halt schon ein bisschen anders ist. Aber irgendwann packt dich das so. Du tauchst da ein und das ist alles so doch ein bisschen realistischer. Du kannst dich da schon ein bisschen mehr mit einfühlen, weil, ne, also ich find's großartig und ich bin da sehr in voller Vorfreude, wenn die wirklich noch eine neue SpongeBob-Serie machen sollten. Und wenn mich nicht alles täuscht, habe ich gelesen, die soll sich hauptsächlich um Thaddäus drehen. Und das fände ich mega. Das, also ich, wenn Netflix genau wie den Film mit dem Humor, mit dem Stil und so weiter eine Thaddäus-Serie produzieren würde, ich wäre sofort dabei. Sofort.
Dann, so. Ja, ich bin gespannt auf jeden Fall, was da noch kommt.
Genau, ja. Das war's von den einfachen Dingen des Lebens. Und jetzt gehen wir mal ins Eingemachte, ne?
Rainer, so, in die Masse.
Genau, wir müssen nämlich jetzt theoretisch, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Platz 29 Platz 30 ist, oder?
Ja, müssen gehen wir jetzt ja. Mal davon also, aus. Sonst, also wir wären ja heute bei Platz 30, aber also
gehen wir nochmal über Parasite.
Genau, es ist halt Parasite. Und, ja, erzähl mal, wie findest du den denn?
Also, ich finde ihn sehr gut und er hilft den Leuten und er ist sehr gut.
Und er kann fliegen und er hilft den
und
Leuten.
Und er kann fliegen und er hilft den Leuten. Entschuldigung, da muss noch mal ein kleiner SpongeBob-Gag mit rein.
Großartig.
Aber ja, dann machen wir Platz 30 als Platz 29 als Platz 30.
Genau, dann mache ich mal hier, also
Platz 29 oder 30. Interstellar aus dem Jahr 2014. Directed by Christopher Nolan.
29th or 13th place. Interstellar from the year 2014. And the director is Christopher Nolan.
Oh Gott. Ja, hatten wir auch nicht oft, dass irgendwie, oder noch nie, dass ein Film einfach höher gerankt wurde plötzlich als
die Woche davor. Es ist super verwirrend. Es ist fast so verwirrend wie der Film an sich tatsächlich, wenn man mal so drüber nachdenkt. Das passt eigentlich wie Arsch auf Eimer, dass sich gerade Interstellar jetzt mal eben hochgeglitscht hat irgendwie, oder?
Also wirklich, ja. Ja, sag du mal erst was dazu und dann sag ich was.
Ja, also Freunde.
Oder ich nur kurz, sagen, worum geht's? Du musst einmal, weil wir müssen uns, glaube ich, angewöhnen, eine kurze Zusammenfassung zu geben für Leute, die den Film nicht kennen. Also bei IMDb steht ja auch immer so ein, zwei Sätze, dass man weiß, worum geht's.
Also, pass auf, das Problem, was ich jetzt habe, ich kann euch das noch grob erklären, worum es ging, aber es ist schon echt lang her, dass ich den Film gesehen habe, ne? Also der ist von 2014, ich habe ihn wahrscheinlich 2014 gesehen und nochmal rewatched irgendwie 2017. Deswegen nehmt es mir nicht übel, wenn ich falsch liege. Aber ich bin mir noch fast sicher, dass der nette Matthew McConaughey, wobei, eigentlich ist es am besten gar nicht zu wissen. Ich bin damals auch ins Kino gegangen und wusste einfach nichts und bin so geflasht. Ist auch egal. Also, pass auf. Christopher Nolan hat ja immer Filme mit dem Hintergrund, dass da irgendeine lustige Kleinigkeit mit Zeit ist. Ne? Der spielt gerne mit dem Thema Zeit und so eine Geschichten. Und genau das hat er jetzt quasi gemacht mit einem tollen Science-Fiction-Weltraum-Film. Denn irgendwie ist die Erde, glaube ich, kurz vorm Abnippeln. Und ich glaube, irgendwelche Wissenschaftler finden heraus, wie sie durch ein Wurmloch irgendwie in eine andere Dimension kommen oder so, ne? War das nicht irgendwie sowas?
Also es geht darum, dass die Erde halt langsam unbewohnbar wird. Und man guckt, ob es noch andere Planeten gibt, die bewohnbar wären. Und da sind ja, irgendwie genau sieben sowas. Verschiedene gefunden worden oder so. Und da wurden halt einzelne Leute hingeschickt. Und die sollten das erforschen und Signale zurückschicken. Und da macht sich diese Crew mit unter anderem Matthew McConaughey auf, um diese Leute zu finden, um zu gucken, kann die Erde dahin. Und das ist so die Reise durchs All, ist so die Hauptstory.
Genau. Und dann, der Clou ist am Ende, um nicht zu viel zu spoilern.
Spoiler lieber aber nicht. Spoiler lieber nicht.
Wie gesagt, das Thema Zeit ist wieder sehr präsent. Ne? Wir hatten das bei Tenet, da haben wir ja letztens noch drüber gesprochen. Bei Inception ist es ja auch irgendwie eine Thematik. Und hier bei Interstellar ist Zeit auch wieder sehr wichtig. Und meiner Meinung nach, und da lehne ich mich jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, Interstellar ist Christopher Nolans bester Film.
Ja, Punkt. Ja, finde ich auch. Also ich dachte, du findest ihn nämlich irgendwie kacke oder overhyped.
Nein.
Muss ich nämlich auch sagen. Ja. Also ich finde,
also wir haben halt immer noch Dark Knight, klar. Den dürfen wir nicht vergessen. Und das ist ein großartiger Film. Und Batman, alles schön und gut. Aber Interstellar hat mich auf einer ganz anderen Art und Weise abgeholt. Ne? So Dark Knight hat so meinen kleinen Nerd in mir so ein bisschen befriedigt, muss ich sagen. Aber Interstellar ist halt eine, Alter, das ist so krank durchdacht und technisch genial umgesetzt. Weil du halt auch, der Film geht fast 3 Stunden auch wieder, aber du genießt einfach diese 3 Stunden, weil du voller Vorfreude bist, was da jetzt am Ende passiert, und dann sitzt du da, während es passiert, und du weißt einfach nicht, was da gerade passiert, und du findest es aber einfach voll geil, und dann ist es einfach so. Das ist quasi für mich ein Sinnbild oder ein perfektes Beispiel für einen guten Christopher Nolan-Film, und deswegen bin ich halt bei Tenet so enttäuscht gewesen, muss ich ganz. Hast du den mittlerweile mal nachgeholt?
Ja, ich war ja auch im Kino.
Warst du auch im Kino? Wie fandest du den? Hast du da eigentlich schon mal drüber geredet?
Ich glaube, weiß ich nicht. Ich glaube schon. Ja, ich fand den ganz cool, aber er hat mich jetzt auch nicht so komplett umgehauen wie Interstellar. Ja. Weil ich finde, also deswegen. Interstellar ist so ein bisschen wirklich so ein Epos, so ein kleines, weil ich finde, er bedient alle Sachen, die so ein Film haben muss. Er hat unfassbar gute Bilder, er hat unfassbar guten Soundtrack, er hat eine, meiner Meinung nach, ziemlich geile Story. Die Dialoge, und
ist der Hammer.
Er hat den Punkt, dass es halt um mehr geht, was ich manchmal so ein bisschen schade finde bei allen Filmen. Oder bei Tenet auch. Dann ne, es geht, obwohl da war es irgendwie schon, aber auch nicht so richtig, aber bei Interstellar ja. geht's halt um viel und
ich habe halt bei Interstellar das Gefühl, also bei Interstellar hat man das Gefühl, der möchte eine Geschichte erzählen. Bei Tenet denkst du halt, er möchte einfach nur
genau.
diese Idee, die er hatte, einfach umsetzen. Ja. So, das ist halt einfach der große Vergleich. Bei Interstellar hat er diese ganze Geschichte noch in eine richtig krasse Story verpackt, die richtig einen mitreißt. Und am besten guckt man den Film tatsächlich im Kino. Also ich glaube nicht, dass er auch zu Hause, das ist halt bei den Nolan-Filmen halt leider immer so, ne?
Ja gut. Und ich muss auch immer an diese Szene denken, wo Matthew McConaughey die Nachricht von zu Hause bekommt. Und ich glaube, wer da nicht so ein bisschen mit den Tränen kämpfen muss, also das war auch schon richtig, richtig hart erzählt einfach so. Das geht halt irgendwie tief. Plus, ich fand vorher schon die ganzen ja so Weltraum-Sachen, aber auf einer realistischen, wissenschaftlichen Ebene. Also die Physik dahinter fand ich immer sehr interessant. Und Interstellar ist ja so wissenschaftlich akkurat wie nur möglich. Wenn man sich da mit beschäftigt, dann geht es ja auch darum, dass massereiche Dinge im Weltall die Raumzeit krümmen. Also dass nicht Raum und Zeit getrennt voneinander sind. Da geht es ja auch in der Relativitätstheorie rum und dass massereiche Dinge so schwer sind, dass sie diese Raumzeit krümmen und dadurch halt Zeit nur relativ erscheint und für Außenstehende anders verläuft als für die, die in diesem gekrümmten Raum sind. Und damit spielt dieser Film halt sehr viel, dass sie zu fremden Planeten fahren und dass die plötzlich in einer ganz anderen Zeit irgendwie.
Ja, pass auf, was du jetzt sagst. Das ist das, was ich auch vorhin erzählen wollte. Ja. Nicht spoilern. Das sind halt solche Sachen, also da, was du gerade gesagt hast, da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, das irgendwie zu analysieren, dass das wirklich so sein könnte, ne? Aber es ist schon geil. Es ist schon sehr geil.
Und, deshalb, und
auch diese ganze Idee, die Nolan da hatte, das einmal in so einem Film umzusetzen.
Und deshalb stört mich das auch immer, wenn Leute sagen, ja, der ist ja so unrealistisch oder so. Nein, der ist wirklich vom aktuellen wissenschaftlichen Standard so akkurat wie möglich, bis aufs Ende so ein bisschen, weil man nicht genau weiß, was da halt irgendwie passiert. Das ist schwierig zu erklären, ohne zu spoilern.
Finden die Hunde übrigens draußen auch, die mich
hier gerade abnerven. Ja, ich merke schon, die wollen ein bisschen was reinrufen. Aber es wäre auch so durchaus möglich, natürlich irgendwie. Und deshalb ist
ja,
der.
Gut, ich meine, am Ende reden wir immer noch über Science Fiction, ne? Also klar, das wird wahrscheinlich irgendwie Anleihen haben von Realismus, ne? Also es ist halt wahrscheinlich teilweise realistisch gedreht, aber mal ganz ehrlich, selbst wenn da irgendwas nicht physikalisch konform geht, mein Gott, es ist ein Science Fiction-Film.
Ja, so aber trotzdem.
Es soll halt am Ende Spaß haben, ne?
Aber das finde ich halt auch so geil, dass er halt so realistisch ist. Also wenn man sich irgendwie mit String-Theorien und Multiversumstheorien auseinandersetzt, dann gibt es halt irgendwie in der String-Theorie, weiß ich nicht, 24 Dimensionen oder so, dass es halt möglich ist, dass man außerhalb dieser Bereiche sich irgendwie noch bewegen kann und sowas. Und deshalb wurde sich hier richtig, richtig mit auseinandergesetzt und halt nicht so Sachen wie, bei Star Wars hört man die Lasersachen aber im Weltraum, obwohl da gar kein Schall zu hören ist, sondern so auf einer richtig wissenschaftlichen Basis.
Definitiv.
Und deshalb hast du auch keine Geräusche in den Szenen. Du hast ja richtig viele Geräusche, Szenen, wo, also nicht viele, aber einige, wo das Raumschiff so fliegt und man hört halt nichts. Und allein das finde ich als so schönes stilistisches Mittel, dass du dann wirklich nur dieses Bild siehst und nichts hörst, weil du wenn du da wärst, auch nichts hören würdest.
Ja gut, am Ende ist das stilistische Mittel ja eigentlich mehr bei Star Wars, dass du was hörst, ne? Weil in Wirklichkeit ist es ja eigentlich, jetzt auch Gravity oder so, die haben das ja ähnlich gemacht. Finde ich aber wirklich auch schön und passend für den Film. Und also wie gesagt, man hat irgendwie das Gefühl, wenn man den Film guckt, es könnte alles wirklich so passieren, wie da gerade gezeigt wird. Am Ende denkst du aber auch irgendwie auch nicht so. Aber ich weiß auch nicht. Guckt euch den Film an, gönnt euch diesen Film. Und ich muss auch echt sagen, bin ein bisschen gekränkt, dass der auf Platz 29 ist. Also es ist schon sehr tief für den Film, finde ich.
Ja, das stimmt auch. Also es gab einige Sachen, die weiter drüber waren, die ich schwächer fand.
Ja. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, wo ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, der hatte auch sehr viele Parallelen zu 2001. Oder? Also so diverse Ideen und Bilder, die der Film da eingefangen hat, hat mich sehr dann am Ende an Kubricks Space Odyssey da irgendwie ein bisschen erinnert.
Also ich bin gerade auf dieser IMDb-Seite von dem Film und da sind ja immer auch so Fotos, die dann irgendwie so gescreenshottet wurden oder vom Set oder so. Und es gibt ja auch diesen Roboter, der Tars heißt, also so ein, ne, der hilft den halt.
Ja,
und er sieht schon sehr aus wie dieser Monolith, auch aus 2001, fällt mir gerade auf.
Ja. Deswegen, also das fällt mir gerade, also ist mir wahrscheinlich beim Filmgucken vielleicht auch schon aufgefallen, aber gerade fällt es mir nochmal ein. Finde ich eine schöne Sache, eine schöne Hommage auch. Und da sieht man dann auch wieder, was halt aus so einem Kubricks, ja, also ich muss sagen, es ist ja offiziell ein Epos, ne? Space Odyssey, das wird ja in den Himmel gehoben. Ich persönlich konnte damals, als ich den gesehen habe, ich lehne mich nicht so weit aus dem Fenster, ich werde ihn nochmal gucken, wenn er hier auf der Liste auftaucht, aber ich persönlich konnte nicht viel damit anfangen. Ja, aber Interstellar ist ein perfektes Beispiel dafür, wie Kubrick andere Filmemacher inspiriert hat, ne? Und das macht das Ganze dann schon wieder zu einer sehr großen Sache tatsächlich. Also auch noch mal da ein kleiner Wink Richtung Herrn Kubrick auf jeden Fall.
Danke.
Danke ja, dafür. Das ja, das war's zu Interstellar. Guckt ihn euch an. Und dann haben wir jetzt noch einen.
Haben wir aber sehr gefanboyt auch. Also er könnte gerne mehr solche Filme drehen. Oder so generell auch so.
Ja.
Das ist ja auch ein Standalone-Film und halt nicht komm den 12. Teil von irgendwas, sondern dann setz dich hin, mach eine vernünftige Geschichte, mach einen Film und dann ist gut.
Deswegen, das liebe ich halt auch mit am meisten, ne? Deswegen, meine drei Lieblingsregisseure sind eigentlich Tarantino, Edgar Wright und Nolan.
Ja, und
wobei Nolan halt so langsam bröckelt, weil so langsam sollte mal wieder einen Film wie Interstellar rausbringen, der mich so richtig weghaut, ne?
Was hat er denn, was war denn der letzte vor Tenet?
Vor Tenet war Dunkirk, hat mich auch nicht so wirklich mitgenommen, würde ich sagen.
Den habe ich noch nicht gesehen, tatsächlich.
Dunkirk war, aber das ist dann wieder diese Kriegsfilmthematik bei mir. Die Idee dahinter war auch wieder cool, aber ja, weiß ich nicht. Das ist so, naja, mal abwarten.
Na gut, dann kommen wir einfach zu Platz 31, bevor wir uns da weiter verlieren. Ja.
Platz Nummer 31. Leon, der Profi, aus dem Jahr 1994. Directed by Luc Besson.
Oh Gott. Oh, ich habe gerade Gänsehaut gekriegt, als du den Namen ausgesprochen hast. Oh Gott, Junge, das war richtig schön deutsch.
Danke.
31th place, Leon, from the year 1994. And the director is, and now listen closely, Luc Besson.
Listen, Luc listen Besson. Properly. Listen properly. Ich finde aber auch schön, dass er, ist ja ein englischer Film, ne? Also ein amerikanischer.
Nee, er ist ein französischer Film.
Okay.
Nee, ist ein, oder? Originalsprache, also ist Luc Besson ist halt ein Franzose.
Ja, ja.
Jean Reno ist ein Franzose,
aber Gary Oldman
ist, glaube ich, ein Amerikaner. Ja, und Gary Oldman. Ja, okay, ich denke mal, es ist so 50-50. Ich denke mal.
Die haben einfach Französisch und Englisch gleichzeitig geredet. Ich meine, die reden.
Also, ich schätze mal, die Originalsprache wird Englisch sein. Gehe ich mal von aus.
Auf jeden Fall wollte ich sagen, ich finde halt schön, dass
er
im Englischen einfach nur Leon heißt und im Deutschen wieder Leon, der Profi.
Weil das auch so viel aussagekräftiger ist, ne? Weil in was ist er Küchenprofi, ist er Koch? Kann ja sein, dass er mit einer Kochmütze
und ich dachte,
einfach sehr professionell umgeht.
Ich dachte früher, es geht um Fußball. Ich dachte, er wäre halt so ein Fußballprofi.
Ja, weiter weg hättest du echt nicht sein können.
Ja, so keine Ahnung, so 13 oder so, dachte ich so, ja, okay, Fußball.
Ja, Fußballfilm, gar kein Problem. Ne? Der bringt dem Mädchen einfach Fußball bei. Ist ja gar kein Problem. Ne? Wie kennt man?
Also, es geht ich weiß gar nicht, wer der Hauptcharakter ist. Eigentlich ja das Mädchen gefühlt, oder?
Ja, also eigentlich beide. Ne?
Also es geht um die Beziehung zwischen dem Auftragsmörder Leon, der sehr gut in seinem Job ist, und dem Mädchen Mathilda, die 12 ist. Und ich weiß nicht, ich glaube, sie verliert ihre Eltern und er nimmt sie dann auf.
Nee, war das nicht auch so, dass die sind quasi Nachbarn, die wohnen im selben Haus. Er ist quasi Auftragskiller und sie wohnt nebenan. Und ich meine, er bekommt mit, dass ihr Vater irgendwie das Kind schlägt und ich glaube sogar die Mutter umgebracht hat, irgendwie so war das. Und dann rettet er sie quasi aus dieser ganzen Geschichte. Und hatte der Vater nicht sogar noch irgendwas mit der Mafia oder so?
Ja, da war Stress auf jeden Fall.
Also es war auf jeden Fall, sie wurde dann quasi aus diesem Haushalt von ihm gerettet, obwohl er das gar nicht wollte. Und sie hing ihm dann quasi an der Backe, weil sie auch irgendwie cool fand, was er da macht und was er kann. Und er ist dann quasi mit in dieses Problem dann reingezogen worden, was das Mädchen halt hat, und versucht sich da quasi selber so ein bisschen rauszuwinden und hat sie halt die ganze Zeit an der Backe. Und nebenbei bringt er ihr auch so ein bisschen sein Handwerk bei. Und das ist quasi so der Inhalt von diesem Film. Ich kann mich auch ehrlich gesagt nicht mehr an das Ende erinnern. Es ist auf jeden Fall Gary Oldman ist ja, glaube ich, der Bad Boy auf jeden Fall in dem Film, der, glaube ich, irgendwie an das Mädchen ran möchte, ne?
Ja, der Leon, der ist auch eher so ein bisschen beschränkt. Der kann, glaube ich,
sehr einfach.
Ja, er kann auch, glaube ich, nicht richtig lesen und so. Ich glaube, sie bringt ihm das dann irgendwann bei.
Ja, stimmt, stimmt. Ja.
Und ich weiß nicht so ganz. Also, sie ist ja im Film 12 und sie war auch auf jeden Fall jung. Wie alt war Natalie Portman da? 14 oder sowas? Und es ist die ganze Zeit über nicht so ganz klar, was für eine Beziehung die beiden haben. Ob das so eine Vater-Tochter-Geschichte wird oder so ein bisschen geht's auch so in die erotische Richtung manchmal, aber so. Ja,
von ihrer Seite aber nur aus.
Genau,
von ihrer
aber nicht, aus. Nicht so richtig, aber immer so subtil unterbewusst. Und ich hatte irgendwann mal gelesen, dass dieser Film sie so ein bisschen auch geprägt hat, weil sie ja auch so ein bisschen sexualisiert dargestellt wird, indem sie sich immer zu ihm so hingezogen fühlt und sich relativ freizügig zeigt, für ein Mädchen in dem Alter halt auch. Und immer mit dieser Komponente spielt. Und irgendwo hatte ich mal gelesen, Leute haben dann wirklich darauf gewartet und im Internet so einen Countdown gemacht, einfach nur bis sie 18 ist, damit sie dann irgendwie legal wird oder sowas.
Ach du Scheiße,
ja, ja, was? Genau. Und das fand ich die ganze Zeit auch im Film immer so ein bisschen schwierig einfach. Und ich verstehe halt, dass der Film das halt umsetzen wollte. Aber mir war dem Ganzen, also mir war das immer so ein bisschen unangenehm die ganze Zeit.
Es ist auch ein bisschen unangenehm, aber dadurch, dass er da halt überhaupt nicht drauf eingeht und eigentlich sogar noch mehr abgenervt von ihr ist, aber irgendwie sich auch so sehr verantwortlich für sie fühlt. Also es ist eine sehr merkwürdige Beziehung zwischen den beiden und gerade das macht den Film halt auch aus. Nicht Luc Besson, Jean Reno ist halt auch ein großartiger Schauspieler, das muss man einfach sagen. Mega, mega Typ, halt auch aus dem französischen Bereich, sehr viel französische Filme, aber auch mittlerweile diverse Hollywood-Blockbuster auf der Liste. Und Natalie Portman, ich weiß gar nicht, ob das ihr erster Film war, aber die liefert da auch richtig hart ab und hat damit auch ihre Karriere richtig krass gepusht. Dementsprechend auf jeden Fall ein Film, den man gesehen haben muss, da kommt man eigentlich auch nicht dran vorbei. Den hatte ich zum Beispiel, ja, weiß ich nicht, der ist mir immer wieder im Leben irgendwie begegnet, ohne dass ich ihn gesehen habe. Der kam tausendmal im Fernsehen, auf meinen Online-Profilen, bei den ganzen Bewertungsseiten, Filmbewertungsseiten, wurde er mir ständig vorgeschlagen. Er war auf den Streaming-Plattformen am Ende und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, gönne ich mir mal, habe ich mir mal die Blu-ray geholt. Und vor 2 Jahren oder so habe ich den dann gesehen und war wirklich, wirklich überrascht, wie fantastisch dieser Film einfach ist. Deswegen, also er macht halt unfassbar viel Spaß, er ist super spannend und es ist mal was anderes. Es ist halt nicht dieses. Also deswegen war ich gerade so verunsichert, ob es wirklich ein amerikanischer Film ist. Also ich meine, Luc Besson ist halt ein Franzose, der geht da anders ran. Es hat so einen leichten amerikanischen Touch durch die ganzen Darsteller, die drin sind, aber es ist eigentlich ein französischer Action-Thriller. Ne? Also es ist halt wieder dieses Europäische noch mit drin. Das merkt man halt hier und da auch. Und das hat mir sehr gut gefallen an der ganzen Geschichte.
Ich muss sagen, ich bin nicht ganz warm geworden mit dem Film. Ich weiß auch nicht ganz, warum. Also ich dachte auch, der catcht mich irgendwie mehr. Hat er nicht, aber vielleicht muss ich ihn einfach noch mal gucken. Ich glaube, vielleicht bin ich irgendwie, war das Problem, dass ich mit anderen Erwartungen reingegangen bin und mit manchen Sachen irgendwie nicht so ganz klar kam dann während des Films. Ja. Und vielleicht muss ich den.
Es ist halt kein Actionfilm oder kein es ist kein 7 oder weißt du, es ist halt kein Thriller, wo du jetzt großartig was. Es ist einfach, es geht hauptsächlich um die Beziehung von einem Auftragskiller und einem kleinen Mädchen, was irgendwie, wo sich die Wege kreuzen, völlig komisch, also was überhaupt nicht passieren sollte in dem Moment. Und genau das macht den Film halt am Ende aus. Übrigens, Luc Besson und ich, wir sind beste Freunde übrigens. Also ich habe damals auf der Valerian-Premiere war ich in Berlin und da, da war er quasi da und hat ein paar Worte zu dem Film gesagt und ich habe dann quasi eine Instagram-Story gemacht, als er da war und habe dann von ihm eine private Nachricht mit einem Delfin zurückbekommen.
Was?
Ja, ja, er hat einen Delfin geschickt. Ja, er hat mir bei Instagram geschrieben, ich bin offiziell prominent.
Nice! Das müssen wir an der Stelle einfach mal würdigen.
Ja, danke, danke. Ja, ja, auch wenn ich sagen muss, Luc Besson hat ein bisschen nachgelassen. Also Valerian war ganz okay, war jetzt nicht für mich der Hammer. Aber was hat er zuletzt gemacht? Das habe ich auch Anna habe ich letztens mit Jesse geguckt. Die fand den total super. Das war jetzt auch nicht so.
Ach, von dem ist das fünfte Element auch.
Genau, fünfte Element hat er gemacht. Was hat er noch gemacht? Ich scroll mal gerade durch. Er hat auf jeden Fall einige Filme gemacht.
Taken sich hier.
Ah, ja, stimmt, ja.
96 Hours, Trainspotter. Ja, einiges wirklich.
Aber es ist definitiv, Leon der Profi ist auf jeden Fall sein bester Film, meiner Meinung nach, bis heute.
Ich muss auch noch mal sagen, ich finde jedes Mal weird, wenn ich Gary Oldman in einem Film sehe, sieht der für mich immer anders aus. Das könnten 10 verschiedene Leute sein. Das ist für mich nicht der gleiche Mensch, Gary Oldman aus Leon der Profi, wie Commissioner Gordon aus The Dark Knight,
ja,
wie der Typ ist so Sirius krass, Black aus Harry Potter, wie Winston Churchill in The Darkest Hour.
Ja, wenn man das mal so sagt, der Typ ist richtig, also Gary Oldman, das ist schon eine mächtige Maschine.
Er sieht wirklich immer anders aus. Immer.
Ja.
Naja, das auf jeden Fall dazu. Hat er,
glaube ich, nicht mal den Oscar gekriegt, oder? Oder hatte der den Oscar gekriegt für Darkest Hour? Ich weiß es gar nicht mehr.
Warte mal, ich guck mal gerade hier. Ich bin one Oscar. So, mal gucken. Winner. Ja, tatsächlich. In a leading role.
Hat er für Darkest Hour?
Ja, 2018.
Ach schön, dann hat er den doch gewonnen. Ja, ich habe den Film leider bis heute noch nicht gesehen.
Nee, ich auch nicht.
Auf jeden Fall geiler Typ. Ja, Leon der Profi.
Muss man eigentlich auch mal irgendwann gesehen haben.
Ja, es gehört einfach dazu zum Film gucken.
So, einen haben wir noch.
Einen haben wir noch.
Ich bin auch echt gespannt. Kommen wir zu
Platz Nummer 32. Die üblichen Verdächtigen aus dem Jahr 1995, directed by Bryan Singer.
32, the usual suspects from the year 95.
Ja, ja, wir haben es gleich.
And the director is Bryan Singer.
Danke, vielen Dank.
Mein Gott, das war jetzt aber auch ein bisschen kompliziert, ne? Ja, folgendes, darf ich kurz was sagen dazu?
Sag was.
Also, folgendes, ich habe ja am Anfang erzählt, dass ich quasi erst geguckt habe und dachte mir, oh, guck mal, die drei Filme kennst du ja, kannst ja einfach rein in den Podcast. Und ich habe gestern Nacht noch nachgeguckt und dann ist mir das ja aufgefallen mit den Plätzen, die verwurbelt sind und habe mich dann wohl vertan. Die üblichen Verdächtigen habe ich gesehen. Ich kann mich null mehr daran erinnern. Ich weiß weder, ob ich den gut noch ob ich den schlecht fand. Ich weiß noch, dass Kevin Spacey mitgespielt hat, aber das war auch schon. Ich kenne mich nicht mehr an die Story. Ist vielleicht aber auch ein schlechtes Zeichen für den Film, oder? Ich weiß nicht.
Wann hast Erzähl du den? Du wie lange ist denn das her, dass du den gesehen hast?
Pass auf, ich guck mal auf meinem Filmbewertungsprofil die üblichen. Da steht nämlich bei, wann ich's bewertet habe und wie ich's bewertet habe. Also ich habe dem Film 8 Punkte gegeben, was ja schon mal für den Film spricht.
Ja.
Gut, hier steht aber jetzt nicht wann. Warte. Das kann einen Moment dauern. Warte.
War übrigens der Film, der Kevin Spacey den Oscar eingebracht hat als beste Nebendarstellerrolle.
Ach, was?
Ja. Kurzer Fun-Fact. Also, ich kann kurz erzählen, es geht um einen Vorfall an einem Hafen, an einem Schiff, wo eine wilde Schießerei stattgefunden hat, viele Tote. Und ein Kommissar versucht herauszufinden, was eigentlich passiert ist, und die Person, die er dann zum Verhör einlädt, ist gespielt von Kevin Spacey, der halt so ein kleiner Gauner ist und da irgendwie dran beteiligt war und ihm halt so Stück für Stück erzählt, wie es dazu kam, welche Personen da beteiligt waren und was da so ungefähr passiert ist. Und das ist der Film. Jeder Charakter erfüllt so ein bisschen was anderes. Und es geht im Groben um die fünf Männer, die etwas mit einem, oh Gott, wie heißt der? Kaiser Sose zu tun haben, der ein Mythos ist. Man weiß nicht, gibt's den wirklich in der Unterwelt oder ist der nur eine Erfindung? Aber dieser Kaiser Sose möchte halt, dass diese fünf auf diesem Boot eine Mission für ihn erledigen. Und
auf dem Boot?
Auf diesem Boot.
Ach, Boot. Hast du nicht Brot gesagt?
nicht auf dem Brot.
It's a Bread Story.
Genau, darum geht's. Und ja, ich muss sagen, also, wir haben ja jetzt schon einiges an Filmen gesehen. Und ich fand den Film eigentlich auch sehr cool. Mein Problem damit war, dass ich den Plot ab einem Drittel des Films vorhersagen konnte. Oh, also diese, okay. Es gibt am Ende, da gibt's natürlich immer eine Auflösung und so. Und ab dem ersten Drittel wusste ich, was so der Plot-Twist-Plot sein wird. Und das fand ich halt schade, weil ich glaube, es hat mich echt gut umgehauen am Ende. Ich hatte so ein bisschen gehofft, dass es irgendwie so wie bei 7 wird oder sowas. Aber es kam dann halt so, wie ich gedacht hatte. Und das war so, ja, okay, war halt ein bisschen vorhersehbar. War halt trotzdem cool, aber irgendwie hat er für mich so ein bisschen sehr viel Spannung rausgenommen aus dem Ganzen. Aber ich glaube, wenn ich ihn jetzt noch mal gucken würde, dann hätte ich jetzt noch mal ein bisschen mehr Spaß dran.
Ein, zwei Sachen gerade dazu. Und zwar, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich habe den am 7.4.2012 gesehen.
Also noch bevor
2012, es ist 8 Jahre
her. Bevor Interstellar rauskam.
Ja, also, und mein, wie gesagt, bei manchen Filmen kann ich es mir halt mein Leben lang merken, ne, weil die einfach im Kopf bleiben und mich einfach irgendwie geprägt haben. Aber die üblichen Verdächtigen sind scheinbar so an mir, die habe ich geguckt, fand ich geil, habe ich bewertet, habe ich vergessen. So war es wahrscheinlich. Weil gerade bei dem, was du auch sagst, wenn das halt bei mir der ähnliche Fall war, ich gucke den Film, erstes Drittel, du weißt, was am Ende passiert, dann ist das für dich einfach so eine Story wie jede andere auch so. Dann ist das zwar ein cooler Film, cool gemacht, aber irgendwie. Deswegen kann ich da heute leider nicht zusammen. Mir ist aber gerade mal aufgefallen, Bryan Singer hat Bohemian Rhapsody gedreht. Und das muss man ihm mal zugute halten, mein Lieber.
Das?
Der hat auch die X-Men-Filme gemacht. X-Men 1, 2.
Superman.
Ja, Superman Returns, weiß ich jetzt nicht. Keine Ahnung.
Krass.
Weiß ich auch nicht. Aber,
er sieht auch ja, nicht aus, doch. Wie ich ihn erwartet hatte. Er sieht ein bisschen merkwürdig aus.
Er sieht ein Ja, doch, er sieht ein bisschen Benedict Cumberbatch
ja, in, ja, ja. Und
in der dieser, Parallelwelt, ne?
Wie heißt denn der, der bei Bandersnatch diesen Blonden spielt, der so ein komisches Gesicht hat?
Ach Gott, keine Ahnung.
Weißt du, wen ich meine?
Keinen Schimmer. Ja, ja, ich weiß, wen du meinst.
Warte, ich gucke hier. Nein, warte, ich hab's gleich. Will,
ja, du machst das
Will
schon.
Poulter, stimmt das?
Will Popo, ja. Auf jeden Fall, wie gesagt, ein Film, also den hätte ich sehr gerne rewatcht gestern Nacht noch. Also, wie gesagt, ich konnte gestern eh nicht pennen und dachte mir, komm, dann guckst du den jetzt nochmal an. Aber ich konnte den nicht mal bei Prime kaufen. Also, du konntest nicht mal Prime Video dir den Film ausleihen oder irgendwas. Der ist nicht verfügbar. Ich musste mir die Blu-ray bestellen.
Moment, nein. Also, ich konnte den sehen auf Prime.
Hä? Ich hab aber den auf Prime gesehen. In deinem Land nicht verfügbar. Warte, das kontrolliere ich jetzt aber, mein Lieber. So jetzt hier nicht.
Also ich meine, ich musste mir den nicht kaufen, sondern der war bei mir im Prime-Abo einfach drin.
Okay, da bin ich jetzt aber mal, weil ich hatte da nämlich auch derzeit, dieses Video ist derzeit nicht verfügbar, steht hier bei mir.
Üblichen Verdächtigen.
Warte, ich schick dir
den Link. Sie können dieses Video momentan an Ihrem Standort nicht ansehen. What? Ja. Ich hab dir doch gesehen.
Die haben wahrscheinlich gedacht so, oh, der 42-Podcast, das lassen wir mal lieber sein, ne? Machen wir den dann mal ein bisschen schwieriger, ne?
Der Peaking
tut mir wirklich sehr leid, dass ich da nichts zu sagen kann heute. Aber dafür, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich vorgeplant. Ich habe nämlich für nächste Folge, da ist nämlich schon wieder so ein Film bei wie 7 Samurai. Da habe ich vorgeplant und habe mir die DVD gekauft. Scheiße.
Ey.
Ich hab einen Fuffi in den Club geworfen. Naja, so teuer war es jetzt nicht. Ne?
Dann aber kannst du mir den vielleicht ja ausleihen und ich gebe dir dafür deinen heißgeliebten Weihnachtsfilm wieder.
Meine Mutter hasst dich übrigens jetzt, ne? Das weißt du. Der hat nämlich immer noch, ist das Leben nicht schön bei sich liegen.
Meine
Mutter
wird
langsam richtig
nervös.
Ich hab
gesagt, du kannst ihn jederzeit gerne haben. Sag mir wann und wo. Kann ich dafür, dass du manchmal so komische Schlafzeiten hast.
Hä? Warum muss ich mir den jetzt abholen? Komm, du hast dir den noch ausgeliehen.
Nein, ich kann ja auch zu dir kommen, aber du musst halt wach sein
dafür. Ja, komm, sofort. Jetzt gerade habe ich Zeit. Komm vorbei.
Jetzt gerade ist es schlecht bei mir. bevor wir das...
Nee, aber meine Mutter, die wird langsam wirklich nervös. Also ohne Scheiß. Sie hat richtig Angst, dass der Film nicht da ist an Weihnachten.
Pass mal auf, ich behalte ihn jetzt so lange, bis ich den so am 24. gerade eben noch vorbeibringe, bis deine Mutter auf den Zahnfleisch geht.
Nein, das möchte ich dir nicht antun. Die wird dir nie wieder in die Augen gucken.
Ich bin ja auch sehr dankbar, dass du mir den ausgeliehen hast. Von daher, das möchte ich ja nicht ausreizen.
Aber ja. Oh, scheiße, jetzt muss ich rauspiepen. Warte, schreib dir schnell die Zeit auf. Ich hab's gesagt, scheiße.
Ja, ich mach das.
Ist ein Spoiler, ne? So, okay, ist ausgepiept. Den kannst du dir von mir aus dann auch ausleihen.
Ich piep auch richtig lange, dass man nicht weiß, wie lang der Titel ist.
Oh, das ist ja schlau.
Clever, ne? Das
sind 3 Silben.
Ich wollte ganz kurz noch sagen, bevor wir das Kapitel die üblichen Verdächtigen zumachen, ich bin sehr froh, trotzdem, dass ich ihn gesehen habe. Ich glaube, er ist auch sehr, ich finde ihn trotzdem cool und ich glaube, er ist auch ein guter Klassiker. Und ich bin sehr dankbar, dass ich endlich weiß, wo dieses Zitat herkommt. Nämlich der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Menschen glauben zu lassen, es gäbe ihn überhaupt nicht. Ich habe mich immer gefragt, woher kommt das aus diesem Film? Jetzt weiß ich's und jetzt kann ich ruhiger schlafen.
Nice. Yeah. Finde ich jetzt ehrlich gesagt auch jetzt kein sonderlich. Also, wo ist dir dieses Zitat begegnet?
Häufig, das wird andauernd zitiert irgendwo. Also, ich bin in meinem Leben schon so häufig über dieses Zitat gestolpert.
Na gut, aber es halt, ne, sind halt die üblichen Verdächtigen, was soll man dazu sagen? Ne?
Und ich muss auch leider sagen, ich finde, wenn man alles andere ausklammert, finde ich Kevin Spacey einen guten, sehr guten Schauspieler. Und ich bin sehr traurig über alles, was da passiert ist, dass man ihn nicht mehr sehen wird. Zu Recht natürlich, aber vielleicht hätte er mal ein bisschen besser drüber nachdenken sollen, was er da tut. Und dann hätte er uns auch noch einige Jahre weiter mit guten Filmen beglücken können.
Das Ding ist halt, und deswegen kann ich kein House of Cards mehr weitergucken, wenn du ihm in die Augen schaust und das weiß im Hinterkopf, dann siehst du ihm das auch an. Weil er spielt ja doch teilweise Rollen, die dem sehr ähnlich kommen, wie er dann am Ende ist. Und früher hast du gedacht, das ist einfach ein geiler Schauspieler. Und mittlerweile denkst du dir so, okay, Alter, du bist halt wirklich so. Das habe ich bei Baby Driver letztens sehr aktiv noch mal gemerkt. Ich habe Baby Driver noch mal geguckt, weil es halt einer meiner Lieblingsfilme ist. Den gucke ich mal zwischendurch. Und da spielt er halt auch mit. Und er spielt da halt dieses neureiche Arschloch. So, diesen neureiche Arsch. Und du guckst ihm in Gesicht und du weißt, er ist halt wirklich ein Arschloch. Und deswegen macht es das Ganze wieder unattraktiv, weißt du? Deswegen, ich kann House of Cards einfach leider jetzt nicht zu Ende gucken. Ich habe, glaube ich, 2 Staffeln gesehen. Ich hätte die echt weiter gerne weitergeguckt, aber jede Folge ist eine Qual für mich. Nur daran zu denken, was der da veranstaltet hat. Widerlich und klar. Ich weiß gerade bei üblichen Verdächtigen, wenn ich mir jetzt so das Cover angucke, da spielt er, glaube ich, nicht unbedingt dieses übliche Arschloch. Vielleicht ist es da noch ein bisschen erträglich bei der ganzen Geschichte. Aber so die neueren Sachen, da spielt er ja oft immer so dieselbe Rolle gefühlt, ne?
Ich glaube, deshalb konnte er die auch so gut spielen, weil er halt, also gerade bei House of Cards, steckte halt so viel von seiner eigenen Persönlichkeit drin, dass er das so authentisch rüberbringen konnte.
Ja. Deswegen, aber es ist, wie es ist. Ne? Was soll man jetzt machen? Das ist, man kann jetzt trotzdem den Klassikerstatus nicht absprechen, nur weil da ein Arschloch mitgespielt hat, was jetzt in der Neuzeit irgendeinen Blödsinn veranstaltet hat. Nee. Dass der jetzt keinen Job mehr kriegt, finde ich gut. Bin ich auch absolut der Meinung, dass das gerechtfertigt ist. Der soll froh sein, da nicht noch mehr Konsequenzen rausgezogen wurden. Oder ich weiß nicht,
es kommen
noch mehr Konsequenzen.
Es ist ja auch richtig dämlich, das in dieser Position zu machen. Also gerade bei House of Cards war der ja, würde ich fast sagen, so ein bisschen auf seinem Peak, weil er ja wirklich so polarisiert hat damit oder bekannt wurde und abgefeiert wurde. Und der hätte halt noch sehr viel machen können. Und das dafür dann aufzugeben, ist halt dumm.
Ja, es ist halt einfach wirklich, was anderes kann man da wirklich nicht zu sagen. Es ist einfach wirklich dumm. Ja. Es ist seine komplette Karriere für seine inneren Gelüste da irgendwie aufs Spiel zu setzen, ist einfach nicht nur Arschloch-Move, sondern einfach auch dumm. Dumm wie Brot. Und da habe ich dann auch kein Mitleid für, ne?
Ja.
Auch wenn er bei das große Krabbeln auch mitgesprochen hat, sehe ich gerade.
Echt? Nein!
Ja, der hat den König der Insekten, der Grashüpfer da irgendwie gesprochen.
Ja, das ist okay. Es war ja auch ein scheiß Charakter, von daher.
Ja, wir können immer noch 7 Samurai gucken, da spielt er Gott sei Dank nicht mit. So,
das ist der einzige Schluss. Film. Können nur noch den gucken.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Damen und Herren. Ja, wir versuchen, dass die nächste Folge wieder normal regelmäßig kommt und nicht extended regelmäßig, sag ich jetzt mal so. Aber fest steht auf jeden Fall, dass ich vorbereitet bin nächstes Mal.
Ich hoffe es.
Üblichen Verdächtigen ist scheiße gelaufen, muss ich sagen. Tut mir auch sehr leid, aber
ist okay, ich verzeih dir das.
Ist okay, ne? Kann man machen. Hoffen wir mal, dass das nächste Mal nicht wieder komplett hier geglitscht ist, alles in der Liste. Ach so, warte, eine Sache können wir noch abschließend machen. Und zwar 30 bis 32 auf der anderen Liste.
Yes, auf der alle Plattformen zusammen jemals berechnet, was sind da die besten Filme.
Warte mal, haben wir nicht. Ah, nee, hier, okay. Ja, gut, wie gesagt, die habe ich letztes Mal, glaube ich, schon gesagt, die nächsten 3, die kenne ich nicht, die Filme. Also zum Beispiel, Platz 30 ist Come and See von Alem Klimov.
Was?
Ich guck mal, wie der auf Deutsch heißt. Come and See heißt
Komm
der.
Come and See, ja.
Weißrussland, 1943, die Wehrmacht befindet sich auf dem Rückzug. Im Rahmen der von Hitler befohlenen Politik der verbrannten Erde wüten die deutschen Soldaten.
Sieht auch sehr hart aus.
Das klingt wieder nach einer schönen Geschichte. Ja, toll, freue ich mich. Also,
ja, der sieht, wenn man sich die Bilder bei Google anguckt, sieht er sehr, sehr schwierig Alter. Aus. Im Sinne von, der wird dich wahrscheinlich ja. kaputt machen.
Das ist wieder, oh mein Gott, ja gut, aber
ja, gut, der nächste Platz, was haben wir noch?
Ja, dann das nächste ist Bicycle Thieves von Vittorio De Sica von 1948. Gucke ich auch mal, wie der heißt auf Deutsch. Der heißt auf Deutsch Fahrraddiebe. Aber auch ein Zweiter Weltkriegsfilm. Antonio hat kurz nach dem Zweiten Weltkrieg endlich die lang ersehnte Arbeit gefunden. Ach, Kurznamen. Okay, es ist ein After-Kriegsfilm.
Okay.
Er kann als Plakatkleber arbeiten, dafür benötigt er sein Fahrrad. Doch das wird ihm plötzlich gestohlen. Verzweifelt macht er sich gemeinsam mit seinem Sohn auf die Suche nach den Dieben. Okay, das klingt wiederum nach einer Geschichte, die kann man sich mal gönnen. Das ist dann nicht komplett wieder zerreißend und.
Ich weiß noch nicht, ob es doch irgendwie Feelgood wird. Klingt so ein bisschen wie Das Leben ist schön.
Ja, Feelgood. Naja, die Bilder sehen zumindest so aus. Aber ich befürchte, wobei es könnte.
So ein Mann mit seinem Sohn.
Das könnte wirklich, Das Leben ist schön, könnte ein bisschen darauf basieren, so von der Idee. Aber Das Leben ist schön ist ja natürlich auch wieder im Krieg gewesen dann, ne?
Ja, ja.
So, den hatten wir ja auch schon in den letzten Folgen. Okay, und Platz 32 ist Tokyo Story von Yasuhiro Ozu von 1953.
Oh, der sieht aber auch trocken aus.
Puh, gut, aber wie gesagt, wir bewerten hier keine Filme nach dem Äußeren. Wir gucken die jetzt explizit ja nicht, aber wenn er noch auftauchen sollte. Finde ich aber sehr interessant, weil ich bin einfach mal so keck und mach mal Steuerung F hier. Gib mal Tokyo Story ein. Er ist überhaupt nicht auf der IMDb-Liste. Ja. Gar nicht. Und hier hat er Platz 32 erreicht. Also,
ja, das Problem bei IMDb ist ja auch, das sind ja vor allen Dingen populäre Filme. Also, die müssen ja eine gewisse Anzahl an Zuschauern haben und verbreitet sein irgendwie. Und solche Filme, wenn du die vorgeschlagen bekommst oder siehst, dann guckst du dir die eher selten an.
Ist wahr.
Ne, so aber japanischer Schwarz-Weiß aus den 50ern.
Ja. Es ist halt, das sind halt Filme, da würden wir von alleine, glaube ich, nie drauf kommen, die mal eben zu gucken. Das ist ein Genre, was uns auch gar nicht, also
das interessiert
uns. Eine ist ein Russisch. Also jetzt mal ganz ehrlich, die drei Filme, die ich gerade gesagt habe, das eine ist ein russischer Film, der zweite ist, glaube ich, ein französischer Film und der dritte ist ein japanischer Film. Alle, ja gut, der weißrussische Film ist von 85, aber die anderen beiden sind halt aus dem Jahrzehnt, also 48 und 53, das sind Jahre. Also so weit muss ich erstmal zurückarbeiten und da haben wir die Klassiker noch nicht mal alle abgedeckt, ne? Die müssen wir auch erstmal aufholen. Also
ja, IMDb,
schon heftig.
IMDb ist ja auch sehr amerikanisch geprägt, also wir haben ja wenig ausländische definitiv. Sachen hier drin.
Auf jeden Fall, aber schön, dass es dann auch solche Filme mal weit nach oben schaffen. Vielleicht sind das halt wieder mal Filme, ne, wer weiß, vielleicht ist dieser weißrussische Film einfach tausendmal besser als Schindlers Liste.
Vielleicht.
Und der hat einfach null Aufmerksamkeit bekommen, weil er halt einfach total ne, so B-Movie, also nicht B-Movie von der Produktion, sondern vom Aufmerksamkeitsgrade. Ja. Ist auch egal. Wie auch immer, habt ihr jetzt gehört, Come and See, Bicycle Thieves und Tokyo Story sind Platz 30 bis 32. Und ihr könnt uns gerne auch mal ein bisschen Feedback da lassen. Wir haben vorhin mal so analysiert, wie viele Zuhörer. Wir haben ja doch relativ viele Zuhörer, überraschenderweise. Das hört hier wirklich irgendeiner. Falls ihr mal irgendwie Feedback da lassen wollt, schreibt uns gerne über unseren Instagram-Account. Ich glaube, das geht ganz einfach, ne? Da kannst du einfach hinschreiben oder haben wir es deaktiviert. Wenn nicht, dann aktivieren wir das jetzt. Könnt ihr mal ein bisschen Feedback da lassen. Oder bei uns halt unsere Kanäle Tenendo oder Klängern auf sämtlichen Plattformen findet ihr uns auch.
Genau.
Würde uns mal, glaube ich, sehr freuen, oder?
Yes.
Mal ein bisschen was von euch zu hören. Das wäre mal schön.
Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen am Montag wie gewohnt wieder. Wir geben unser Bestes, dass das diesmal klappt. Wir entschuldigen uns für die letzten Male. Toi, toi, toi.
Und dann schon Dezember. Dann werde ich wieder die ganze Zeit über Weihnachtsfilme reden.
Ach so, ja, ich wollte noch kurz die Oscars ansprechen. Eigentlich hatte ich vorher geplant, weil keine Ahnung, was da kommen wird. Aber da können wir ja nächstes Mal nochmal drüber reden.
Oh ja, das machen wir. Ich weiß zwar nicht, worauf du hinaus willst, aber machen wir einfach.
Gut, Leute.
Tschüss, ne?
Tschüss.
Ciao.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.